NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Bernd Muschborowska und diesen Themen. Einschnitte bei Sozialleistungen für EU-Bürger. Reaktionen auf die Pläne von Bundesarbeitsministerin Nahles. VW-Bilanz im Schatten des Abgasskandals. Der Volkswagen-Konzern steht vor schwierigen Jahren. Syrien-Gespräche vorerst gescheitert. Viele Tote bei Luftangriffen in Aleppo. Jahresbericht Rauschgiftkriminalität. Mehr Konsumenten, mehr Drogentote in Deutschland. Und BVB-Verteidiger Mats Hummels will zu Bayern München wechseln. EU-Bürger haben nach der geltenden Gesetzeslage und nach einem Urteil des Bundessozialgerichts Anspruch auf Sozialhilfe. Um möglichen Missbrauch zu unterbinden und um die Kosten für die Kommunen in Grenzen zu halten, will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles diesen Anspruch beschränken. So sollen EU-Bürger künftig von Hartz IV und Sozialhilfe ausgeschlossen sein, wenn sie nicht mindestens 5 Jahre hierzulande gearbeitet haben. Die Opposition kritisiert die Pläne. Marita Knipper berichtet.
Arbeitsministerin Andrea Nahles versteht die Aufregung um den Gesetzentwurf nicht ganz. Sie will doch nur zurückkehren zum alten Recht, zur Regelung, die bis Herbst 2015 galt.
Durch einige richterliche Urteile des BSG ist hier Unklarheit reingekommen.
Heißt, das Bundessozialgericht hatte in mehreren Urteilen festgelegt, dass EU-Bürger spätestens nach 6 Monaten ein Aufenthaltsrecht und Anspruch auf Sozialhilfe in Deutschland haben. Das wiederum hatte die Kommunen auf den Plan gerufen, die darum fürchteten, für erwerbslose EU-Bürger mit größeren Summen aufkommen zu müssen. Das kann Klaus Ernst von den Linken überhaupt nicht nachvollziehen.
Eigentlich ist es ein Problem, das wir gar nicht haben. Wenn man die Zahlen anguckt, es gibt kaum Menschen, die aus Gründen, hier Sozialleistungen zu bekommen, bei uns einreisen.
Es stimmt. Laut Statistik sind 43.000 EU-Bürger in Deutschland arbeitslos. Trotzdem, Ordnung muss sein, sagt Karl Schieverling, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Coesfeld-Steinfurt.
Wer aus den anderen europäischen Ländern zu uns kommt, will bei uns arbeiten, herzlich willkommen. Wer zu uns kommt, fängt an zu arbeiten, wird aber nach einem Jahr arbeitslos, kriegt Sozialhilfe von uns, weil er bei uns gearbeitet hat. Wer zu uns kommt, nicht arbeitet, sondern nur in die Sozialhilfe hineingeht, muss wieder nach Hause.
Der CDUler Schieverling ist voll auf Seiten der SPD-Arbeitsministerin.
Mich hat sehr gewundert, dass das Sozialgericht das so entschieden hat. Deswegen musste die Politik jetzt handeln. Ich habe mit dem Gesetzentwurf gerechnet. Es ist gut, dass er jetzt da ist.
So einfach ist es. Die neuen alten Regelungen sehen den Ausschluss von Sozialhilfe vor und dafür einmalige Überbrückungsleistungen. Andrea Nahles erklärt, welche.
Wir gewährleisten eine Unterstützung für 4 Wochen, eine Nothilfe. Wir sind auch bereit, die Rückführung als Darlehen zu finanzieren in das Land, wo die Menschen herkommen.
Sabine Zimmermann, arbeitspolitische Sprecherin der Linkspartei, ist empört. Und sie machte heute auch ihrer Empörung Luft.
Ich glaube, wir müssen mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Man kann nicht von vornherein den Leuten unterstellen, dass die hierher kommen und die Sozialleistungen abfassen wollen.
Das glaubt auch Arbeitsministerin Nahles nicht. Sie glaubt allerdings, dass der Gesetzentwurf auch europäischen Grundsätzen entspricht. Da hat Wolfgang Strengmann-Kuhn von den Grünen seine Zweifel.
Also ob das europarechtlich geht oder nicht geht, müssen wir dann nochmal prüfen, wenn wir den Gesetzentwurf vor uns haben. Aber die verfassungsrechtliche Lage ist eigentlich eindeutig. Es gibt ein Grundrecht auf Existenzminimum.
Und das müsse eingehalten werden. Noch heute wurde der Gesetzentwurf ans Kanzleramt überstellt.
Marita Knipper berichtete. Sozialleistungen für EU-Ausländer erst nach 5 Jahren. Ein Kommentar zu den Plänen von Arbeitsministerin Nahles von Dagmar Pepping.
Andrea Nahles hat vollkommen recht. Es gibt nicht das Recht, sich innerhalb der Europäischen Union den Ort für die Auszahlung seiner Sozialhilfe selber auszusuchen. Ein EU-Bürger aus Bukarest, Sofia oder Thessaloniki kann ohne Auflagen nach Deutschland kommen und hier nach Arbeit suchen. Monatelang. Wenn er oder sie aber partout keinen Job findet und irgendwann Unterstützung für den Lebensunterhalt benötigt, dann muss dieser EU-Ausländer zurück in sein Heimatland, um dort Sozialhilfe zu beantragen. Ja, jeder mittellose EU-Bürger hat ein Anrecht auf Sozialhilfe. Aber lediglich in seinem Heimatland und nur auf dem finanziellen Niveau seines Heimatlandes. Das ist EU-Recht. Bevor der Empörungstsunami ins Rollen kommt, Rumänen, Bulgaren, Griechen oder andere EU-Bürger, die hier in Deutschland arbeiten oder irgendwann in die Sozialversicherung eingezahlt haben, sind von der geplanten Gesetzesänderung nicht betroffen. Wer als EU-Ausländer auch nur wenige Monate hier als Minijobber gearbeitet hat, besitzt bereits Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Welches Land bietet so viel soziale Sicherheit auch für Nichtstaatsbürger? Von sozialer Kälte oder wachsender Ausländerfeindlichkeit zu reden, wie es beispielsweise die Linkspartei tut, ist völlig unangemessen. Sie ausgerechnet der Sozialdemokratin Andrea Nahles zu unterstellen, ist völlig neben der Spur. Die Maurertochter Nahles ist Realistin. Sie weiß, wie groß das Einkommens- und Sozialgefälle in der EU immer noch ist. Das Durchschnittseinkommen in Bulgarien liegt laut Nahles bei 187 Euro im Monat. In Deutschland erhält ein erwachsener Sozialhilfeempfänger mindestens 404 Euro im Monat, den Regelsatz. Der Anreiz, aus ärmeren EU-Regionen hierher zu kommen, nicht zu arbeiten, nicht in die Sozialkassen einzuzahlen, aber Sozialhilfe zu kassieren, ist dementsprechend groß. Wer das bestreitet, ist ein naiver Träumer. Nahles reagiert auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom Dezember. Die Richter hatten entschieden, dass jeder EU-Ausländer in Deutschland spätestens nach 6 Monaten Aufenthalt Anspruch auf Sozialhilfe habe. Jeder, auch wenn er hier nie gearbeitet hat. Eine Kostenfalle für die zuständigen Kommunen, ein potenzielles Schlupfloch für Sozialmissbrauch und dadurch ein gefundenes Fressen für skandalhungrige Rechtspopulisten. Die Sozialministerin schreitet ein. Wer nicht arbeitet, erhält erst nach 5 Jahren in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen. Das ist angemessen. Mit ihrem Gesetzentwurf entschärft Andrea Nahles sozialen Sprengstoff.
Dagmar Pepping kommentierte. Volkswagen geht wegen der Abgasmanipulation schweren Zeiten entgegen. Bei der Präsentation der Bilanz des vergangenen Jahres wurde deutlich, Europas größter Autobauer muss nicht nur die finanziellen Folgen des Skandals verkraften, sondern gleichzeitig die Neuausrichtung auf umweltschonendere Antriebe bewältigen und die Digitalisierung einleiten. Und das bei weltweit härter werdendem Wettbewerb. Auf ihre Boni wollen die VW-Vorstände dennoch ungern verzichten. Konzernchef Müller sagte, er verstehe die öffentliche Diskussion darüber gar nicht. Hilke Jansen berichtet.
Die Abgaskrise sitzt Volkswagen weiter im Nacken. Rückrufaktionen, Rückkäufe von Autos und juristische Streitigkeiten werden mindestens 16 Milliarden Euro kosten. Der Skandal hat VW 2015 den größten Verlust der Unternehmensgeschichte eingebrockt. Und auch dieses Jahr wird nicht einfach, sagt VW-Vorstandschef Matthias Müller.
2016 wird für den Volkswagen-Konzern noch einmal ein sehr anspruchsvolles Jahr. Weil wir die Abgasthematik und deren Folgen verarbeiten müssen, weil der Wettbewerb immer härter wird und weil andere versuchen werden, aus unserer Situation Kapital zu schlagen.
Europas größter Autobauer muss einen Spagat schaffen. Auf der einen Seite müssen wegen Dieselgate Milliarden eingespart werden. Gleichzeitig lauern aber schon Konkurrenten wie Tesla, Google oder Apple. Und VW muss kräftig investieren, sagt der Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB.
In Elektromobilität, in Digitalisierung, Connectivity. Und darum müssen sicherlich Sparmaßnahmen auf der einen Seite greifen, um bei den Investitionen nicht allzu sehr kürzen zu müssen.
Volkswagen will sich zukünftig mehr auf intelligente, elektrische und autonom fahrende Autos konzentrieren. Das Elektroauto soll zum Markenzeichen werden. Die Zeiten der großen Rekorde bei Volkswagen sind aber vorbei. Höher, schneller, weiter, das gelte in Wolfsburg nicht mehr, sagt Konzernchef Müller. Die umstrittenen Bonuszahlungen für Vorstände kommentiert Müller nicht. Er betont aber:
Ich verstehe die öffentliche Diskussion. Ja, ich verstehe nicht, dass die Diskussion in die Öffentlichkeit getragen wurde.
Das ist wohl als Seitenhieb gegen die Landesregierung in Hannover zu verstehen. Ministerpräsident Weil hatte mehrfach öffentlich für mehr Bescheidenheit in der VW-Chefetage geworben. Der Vorstand ist zu einem freiwilligen Verzicht allerdings nicht bereit. Ein Teil der Bonuszahlungen wird eingefroren und einfach später ausgezahlt. Der Autoexperte Hans-Gerhard Seber hält das für eine Mogelpackung.
Ein Extraverzicht von den Vorständen hat es de facto nicht gegeben. Die Vorstände hätten sicher gegenüber der Belegschaft noch ein uneigennütziges Signal setzen können.
In der kommenden Woche soll der stockende Rückruf der Dieselautos in Deutschland wieder in Gang kommen. Weil es beim Passat offenbar weiter technische Probleme gibt, wird der VW Golf vorgezogen. Betroffene Kunden sollen in Kürze Post von VW bekommen.
Hilke Jansen berichtete. Der Abgasskandal, der von VW ausgelöst wurde, der aber auch andere Marken betrifft, soll nach dem Willen der Opposition durch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages aufgeklärt werden. Ziel sei, die Hintergründe zu untersuchen und die Rolle, die die Bundesregierung und verschiedene Behörden dabei spielten, zu ermitteln, heißt es in dem Antrag zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, den Grüne und Linke heute vorgestellt haben. Thorsten Huhn berichtet.
Linke und Grüne wollen den Dieselabgasskandal mit Hilfe eines Bundestagsuntersuchungsausschusses aufklären. Auf einer Pressekonferenz erklärte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch:
Wir sind entschlossen, dass aufgeklärt wird, welche Verantwortung bei der Bundesregierung liegt. Es hat viel zu lange ein Tricksen, ein Täuschen, ein nicht öffentlich Rechenschaft ablegen gegeben. Deshalb müssen wir hier so handeln.
Es sei seit langem klar, dass bei den Abgaswerten etwas schief laufe, sagte Bartsch. Man wolle jetzt von Verkehrsminister Dobrindt, CSU und anderen Verantwortlichen Auskunft bekommen. Die Bundesregierung sei bei diesen Dingen sehr zahm geblieben und dafür müsse es Gründe geben.
Wenn das damit zusammenhängen sollte, dass es sich hier um eine systemrelevante Branche handelt und ähnlich gehandelt wird, wie lange das bei Banken der Fall war, das gestützt worden ist und das nicht aufgeklärt worden ist und Verantwortlichkeiten nicht benannt worden sind, dann ist das ein Auftrag, dem wir nachgehen wollen.
Es dürfe nicht sein, dass Fehlverhalten geschützt werde, sagte Bartsch. Deshalb brauche man einen Untersuchungsausschuss. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte ebenfalls das Verhalten des Verkehrsministeriums.
In Deutschland haben wir ein Verkehrsministerium, das das Gegenteil macht von Aufklärung. In Deutschland haben wir ein Verkehrsministerium und Behörden, die sich weiter beteiligen daran, die Probleme unter den Teppich zu kehren.
Verkehrsminister Dobrindt sei über Monate hinweg nicht imstande oder nicht willens gewesen, einfachste Fragen zu beantworten. Deswegen sei der Untersuchungsausschuss nötig.
Wir glauben und sind fest davon überzeugt, dass die Bundesregierung mit dieser Art von Handeln nicht nur die Gesundheit von vielen Menschen in den Städten gefährdet, nicht nur den Umweltschutz gefährdet, sondern sie gefährdet damit auch den Industriestandort Deutschland in Bezug auf die Autoindustrie.
Es bestehe die Gefahr, dass sich die Konzerne auf alter Technologie ausruhten und sie so endeten wie die Energieunternehmen, meinte Hofreiter. Man wolle wissen, was die Behörden gewusst haben und was nicht. Auch der linken Abgeordnete Herbert Behrens, der voraussichtlich den Vorsitz des Untersuchungsausschusses übernehmen wird, begründete die Einsetzung des Gremiums mit den vielen unbeantworteten Fragen.
Es gab eine Mauer, hinter der wichtige Informationen verborgen geblieben sind, sodass wir in der Tat gezwungen sind, das Mittel des Untersuchungsausschusses zu nutzen, um zu verlässlicheren Aussagen zu kommen.
Behrens vermutet ein enges Zusammenspiel zwischen Bundesregierung und Automobilindustrie. Es gehe nun darum, eine wichtige Branche dazu zu bringen, offen und transparent zu operieren, sagte Behrens. Der Bundestag soll morgen über die Einsetzung des Untersuchungsausschusses abstimmen. Linke und Grüne wollen sich dann noch vor der Sommerpause auf das Programm einigen und möglichst schnell Ergebnisse vorlegen. Eine Zeugenliste gibt es noch nicht, es gilt aber als sicher, dass Bundesverkehrsminister Dobrindt befragt wird.
Thorsten Huhn berichtete. Im Streit um die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland steuern die EU-Kommission und die Bundesregierung auf eine gerichtliche Auseinandersetzung zu. Die Kommission erläuterte heute, warum die Mautpläne von Verkehrsminister Dobrindt ihrer Ansicht nach rechtswidrig sind. Der CSU-Politiker ist jedoch zuversichtlich und will nach eigenen Worten nun auf eine rasche Klärung vor dem Europäischen Gerichtshof dringen. Kai Küstner berichtet.
Der Briefverkehr zwischen Berlin und Brüssel ist um ein entscheidendes Schriftstück reicher. Damit geht der Streit um die deutsche Pkw-Maut in die nächste Runde. In ihrem heutigen Schreiben fordert die EU-Kommission die Bundesregierung dazu auf, unbedingt Änderungen an der geplanten Straßengebühr vorzunehmen. Denn nach Auffassung der EU-Verkehrskommissarin verstößt die deutsche Maut gegen EU-Recht. Deutschland macht einen Unterschied zwischen ausländischen Fahrern und Deutschen, stellte Kommissarin Bulc bereits bei der Verfahrenseröffnung im ARD-Hörfunk-Interview klar. Das Problem aus Brüsseler Sicht: Die einheimischen Wagenlenker sollen das Geld für die geplante Vignette über die Kfz-Steuer zurückerstattet bekommen. Damit würden Ausländer schlechter gestellt als Inländer, argumentiert die Kommission. Das hatte sie bereits in ihrem ersten blauen Brief an Berlin im Juni vergangenen Jahres deutlich gemacht. Nach dem heutigen Schreiben nun hat die Bundesregierung 2 Monate Zeit einzulenken. Tut sie das nicht, könnte die EU-Kommission sie vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.
This is
Langfristig gesehen ist das der letzte Schritt, hat der Verkehrskommissarin Bulz bereits im vergangenen Jahr erklärt. Jetzt rückt dieser Schritt immer näher. Gleichzeitig startet Brüssel ein Verfahren gegen Großbritannien. Die dortige Lkw-Maut könnte Ausländer auf ähnliche Weise schlechter stellen wie in Deutschland die Pkw-Maut, so lauten die Bedenken. Ob die EU-Kommission diesen Schritt jetzt wagen würde, darüber war in den letzten Tagen eifrig spekuliert worden. Denn am 23. Juni stimmen die Briten über den Verbleib in der EU ab. Die Kommission hat nun mal die Aufgabe, EU-Gesetzgebung durchzusetzen, egal wie groß ein Land ist. Wenn wir sehen, dass Konsumenten oder Unternehmen benachteiligt werden wegen ihrer Nationalität, dann müssen wir handeln. Das tun wir 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, stellte eine Kommissionssprecherin klar. Was Deutschland betrifft, so hatte Verkehrsminister Dobrindt die geplante Maut nach den Einwänden aus Brüssel auf Eis gelegt, geht aber dennoch davon aus, dass das CSU-Projekt mit EU-Recht vereinbar ist. Vertragsverletzungsverfahren, von denen die Kommission in jedem Monat zahlreiche startet, laufen stets nach einem ganz bestimmten Drehbuch ab. Auf einen ersten offiziellen blauen Brief folgt meist eine Phase der Gespräche und Verhandlungen. Führen die zu nichts, verschickt Brüssel das nächste Mahnschreiben. An diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Ändert die Bundesregierung in Sachen Pkw-Maut nicht die Fahrtrichtung, wird die Gesetzgebung nicht so umgeschrieben, dass sie nach Ansicht der Kommission mit EU-Recht vereinbar wird, könnte die deutsche Maut tatsächlich ein Fall für die Richter werden.
Kai Küstner berichtete. Die Friedensverhandlungen für Syrien sind gescheitert und die medizinische und humanitäre Situation für die Menschen dort wird nach Angaben der Vereinten Nationen zusehends schlechter. In den nächsten Stunden und Tagen stehe unglaublich viel auf dem Spiel, sagte der UN-Nothilfekoordinator Jan Egeland heute in Genf. Besonders schlimm ist es in Aleppo. Dort sind trotz Waffenruhe bei Luftangriffen auf ein Krankenhaus mindestens 30 Menschen getötet worden. Sabine Rossi berichtet.
Mit Taschenlampen und bloßen Händen suchen die Helfer in den Trümmern. Ein Mann trägt den leblosen Körper eines kleinen Mädchens zu einem der eilig herbeigeschafften Autos. Das Gesicht des Mädchens ist grau vom Staub und rot vom Blut. Einem anderen Mann versagt die Stimme. In der Nacht war das Krankenhaus, das vom Internationalen Roten Kreuz und von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird, im Osten der Stadt Aleppo angegriffen worden. Zahlreiche Patienten, Ärzte und Krankenpfleger starben. Mitarbeiter sagen, dass mindestens ein Luftschlag das Gebäude getroffen hat. Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz verurteilen den Anschlag. Die syrische Regierung weist die Verantwortung zurück. Jan Egeland, bei den Vereinten Nationen zuständig für humanitäre Fragen in Syrien, zeigt sich mit Blick auf die zunehmenden Kämpfe in Aleppo und in anderen Landesteilen besorgt.
What we basically see is that while people are bleeding,
während die Menschen verbluten, können die Helfer ihrer Arbeit nicht nachgehen, denn auch sie werden angegriffen. Die UN haben in den vergangenen 2 Tagen Konvois nach Homs geschickt. Einer wurde von einer Granate getroffen, der andere musste immer wieder anhalten, denn die Gegend war unter Beschuss. Wir werden unseren Plan nicht einhalten können und alle Menschen in Syrien erreichen. Etwa 500.000 Menschen in Syrien leben in belagerten Städten. Sie erhalten nur unregelmäßig Lebensmittel, viele haben kein sauberes Trinkwasser und es fehlen Medikamente. Dass diese Menschen Hilfe erhalten, war eine der Bedingungen, an die die syrische Opposition ihre Teilnahme an den Verhandlungen in Genf geknüpft hat. Das Internationale Rote Kreuz warnt davor, dass die Gefechte rund um Aleppo zu einer Katastrophe führen könnten. Die Lebensmittel und Medikamente gingen bald zu Ende, sagt der Büroleiter des Roten Kreuz in Aleppo. Und Nachschubwege seien abgeschnitten. In Aleppo ist die Waffenruhe, die Ende Februar in Kraft getreten ist, seit langem brüchig. Die syrische Regierung und die mit ihr verbündete russische Luftwaffe nehmen nach eigenen Angaben Kämpfer ins Visier, die von der Feuerpause ausgenommen sind. Dazu gehören die Nusra-Front, der syrische Ableger von Al-Qaida, und die Terrororganisation IS. In und um Aleppo lassen sich jedoch kaum klare Grenzen ziehen, welche bewaffnete Gruppe wo aktiv ist. Immer wieder werden Zivilisten getötet, ein Grund, warum sich die Opposition aus Genf zurückgezogen hat. Ob sie wiederkommt, ist offen. Jan Egeland ruft wie sein Chef, der UN-Sondervermittler für Syrien, die internationale Gemeinschaft auf, den Friedensprozess für Syrien nicht scheitern zu lassen.
The lifeline to hundreds of thousands, if not millions of people that have had.
Der Strang, an den Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen ihre Hoffnung auf Besserung geknüpft haben, könnte gerissen sein.
Lässt er sich reparieren? Ja, denn es erinnert mich an den Jahresbeginn, als es genauso schlimm war wie jetzt mit Bombardierungen überall. Deshalb lautet der Appell des UN-Sondergesandten de Mistura an die USA, Russland und alle, die den Friedensprozess für Syrien unterstützen: Was ihr einmal geschafft habt, könnt ihr wieder schaffen. Diesmal steht noch mehr auf dem Spiel, denn die Menschen haben noch weniger, um eine weitere Krise zu überstehen. Even less possibilities to sustain
another crisis like now. Sabine Rossi berichtete. In Deutschland werden nach Angaben der Sicherheitsbehörden wieder mehr Drogen konsumiert. Zugleich ist die Zahl der Drogentoten erneut angestiegen. Das Bundeskriminalamt BKA und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung stellten heute den Bericht Rauschgiftkriminalität vor. Beunruhigend vor allem die steigende Zahl auffälliger Erstkonsumenten harter Drogen. Christoph Prössl berichtet.
Die Zahl der Drogentoten stieg 2015 zum vierten Mal in Folge. 1226 Personen verstarben durch eine Überdosierung oder durch die Einnahme gleich mehrerer Substanzen. Das ist ein Plus von 19% im Vergleich zu 2014. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, CSU.
Etwa 2/3 der Todesfälle, ziemlich genau 800, gehen auf Opiatvergiftungen zurück. 550 davon auf Heroin bzw. Morphin. Hier liegen wir bei plus 20%. Heroin ist mit Blick auf die Todesfälle in Deutschland nach wie vor die illegale Droge Nummer 1.
Das Bundeskriminalamt registrierte einen Anstieg bei erstmals auffälligen Konsumenten von Heroin um 15%. Ein deutliches Plus auch bei Kokain. Von den Drogentoten waren 84% Männer. Diese Quote deckt sich in etwa mit dem Anteil der Personen an den Drogenabhängigen insgesamt. Die Ursachen für den Anstieg sind nur schwer auszumachen. Das Angebot ist breiter geworden. Die Todesursachen sind oft nicht eindeutig. Immer öfter werden psychoaktive Substanzen eingenommen.
Die Botschaft Nummer 1 muss lauten: Weder die Drogenpolitik noch die Suchthilfe dürfen an Stellenwert verlieren. Auch wenn unser Thema angesichts der Flüchtlingskrise und anderer Herausforderungen in den Hintergrund gerät,
sagte die Drogenbeauftragte des Bundes. In der kommenden Woche will die Bundesregierung im Kabinett ein Gesetz auf den Weg bringen, um sogenannte Legal Highs, also legale Stoffe, die zum Beispiel als Badesalz verkauft werden, verbieten zu können.
Sie wissen, die große Schwierigkeit bei sogenannten Badesalzen und Co. besteht darin, dass man es mit einer Vielzahl von Substanzen zu tun hat, deren chemische Zusammensetzung sich permanent ändert. Mit unserem Gesetz wird es nun endlich möglich, ganze Stoffgruppen zu verbieten und aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Polizei hat im Jahr 2015 bundesweit insgesamt rund 280.000 Straftaten in Verbindung mit Rauschgift registriert. Ein leichter Anstieg. Vor allem im Internet verkaufen immer öfter Anbieter Drogen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch.
Ein aktueller Fall, den Sie alle kennen, Shiny Flakes, ein 20-Jähriger aus Leipzig, hat vermutlich mehr als 900 Kilo Drogen im Wert von etwa 4 Millionen Euro aus seinem Kinderzimmer herausverkauft.
Die Polizei hat den Täter nicht im Internet überführt, sondern beim Verschicken der Ware geschnappt. Die Ermittlungsbehörden müssten mit dieser Entwicklung hin zum Internet Schritt halten können.
Christoph Prössl berichtete. Die Schweizer Polizei hat einen jungen Mann festgenommen, der möglicherweise an den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln beteiligt war. Rund um den Kölner Hauptbahnhof waren in der Silvesternacht zahlreiche Frauen von Männergruppen umzingelt, sexuell bedrängt und teilweise auch missbraucht sowie bestohlen worden. Unter den Tätern waren offenbar vor allem nordafrikanische und arabische Männer. Oliver Köhler berichtet.
Es war ein Zufallstreffer. Eigentlich hatten Beamte der Konstanzer Polizei zwei Ladendiebe verfolgt. Ein Warenhausdetektiv hatte beobachtet, wie die beiden in einem Einkaufszentrum in Konstanz Zigaretten und Lebensmittel gestohlen hatten. Nach der Tat flüchteten die Diebe in Richtung der nahegelegenen schweizerischen Grenze. Der Detektiv rief die Polizei. Eine Streife verfolgte die Spur der beiden Diebe bis in eine Asylbewerberunterkunft im nahegelegenen Schweizer Ort Kreuzlingen. Schweizer Grenzbeamte unterstützten die deutschen Polizisten. In der Asylbewerberunterkunft nahmen die Beamten die Diebe schließlich fest. Einer der Schweizer Grenzbeamten erinnerte sich, das Gesicht eines der Männer im Fernsehen gesehen zu haben, im Zusammenhang mit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln. Es stellte sich heraus, der 19-Jährige wurde tatsächlich von der Kölner Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht. Nach Angaben des Kölner Oberstaatsanwalts Ulrich Bremer soll er gemeinsam mit Komplizen in der Silvesternacht einen Mann und eine Frau überfallen haben.
Es handelt sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen, dem vorgeworfen wird, in der Silvesternacht mit 20 bis 30 anderen Tatverdächtigen ein Paar umringt zu haben und dann die weibliche Geschädigte sexuell genötigt zu haben und dann noch einen Raub begangen zu haben, einer Geldbörse. Das Ganze wird dem Beschuldigten als Mittäter zugerechnet und insofern ist er dringend verdächtig, weswegen er dann auch mit Haftbefehl gesucht worden ist.
Zwei Tage nach Silvester hatte die Kölner Polizei den 19-Jährigen im Hauptbahnhof festgenommen, weil er dort einem Reisenden das Handy gestohlen hatte. Wegen der Tat kam der aus Marokko stammende Mann in Untersuchungshaft. Wenige Tage später wurde er in einem Eilverfahren zu einer Woche Jugendarrest verurteilt, berichtet Oberstaatsanwalt Bremer.
Im Rahmen dieses Verfahrens ist er erkennungsdienstlich behandelt worden und diese Bilder sind dann einer Geschädigten aus der Silvesternacht vorgelegt worden, die ihn dann erkannt haben will.
Der 19-jährige Marokkaner hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits seine Haftstrafe abgesessen und war anschließend untergetaucht. Die Kölner Staatsanwaltschaft ließ ihn deshalb mit internationalem Haftbefehl suchen. Nun sitzt er in der Schweiz in Haft. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat seine Auslieferung beantragt. Nach der Silvesternacht in Köln ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft insgesamt gegen mehr als 150 Tatverdächtige. Mehr als 1000 Anzeigen wurden registriert, etwa 500 wegen sexueller Übergriffe.
Oliver Köhler berichtete. Seit Jahren ist eine weitere Elbquerung westlich von Hamburg geplant. Ein Tunnel für die ebenfalls noch im Stadium der Planung befindliche A20. Naturschützer, Anwohner und Kommunen hatten dagegen geklagt, doch das Bundesverwaltungsgericht hat die Klagen gegen den 5,6 Kilometer langen Autobahntunnel heute zurückgewiesen. Oliver Kring berichtet.
Verkehrsminister Mayer sagte, es sei nicht mehr die Frage, ob gebaut werde, sondern wann. Und Ministerpräsident Albig fiel ein Stein vom Herzen.
Der Stand ist, dass wir im Wesentlichen mit der A20 so weiter planen und vorangehen können, wie wir das vorgesehen haben. Ansonsten sind in allen anderen Punkten keine weiteren Hinweise, Auflagen oder Restriktionen erteilt worden. Also der Weg für die A20 ist frei und das freut mich sehr. Ich bin sehr erleichtert.
Wenig froh waren dagegen die Natur- und Umweltschutzverbände. Sie hätten sich in Sachen Natur- und Umweltschutz strengere Vorgaben durch das Gericht gewünscht. Michael Ott vom Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein.
Natürlich hätten wir mehr erwartet, dass da noch weitere Punkte für rechtswidrig erklärt werden würden. Wir werden aber natürlich nicht aufgeben, weiter für die Natur in Schleswig-Holstein uns einzusetzen.
Enttäuscht zeigte sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Colmar. Das 1700 Einwohnerdorf wird für den Brandschutz im künftigen Elbtunnel zuständig bleiben. Die Richter hatten keine Entscheidung getroffen, wie stark das Land sich an den Kosten einer hauptamtlichen Feuerwache engagieren muss. Eine Hausaufgabe bleibt allerdings für das Land Schleswig-Holstein. Der Planfeststellungsbeschluss ist nämlich noch rechtswidrig. Um das zu ändern, müssen noch die Pläne zum Oberflächenwasser offengelegt und die Bürger angehört werden. Das Land will die Bürgerbeteiligung maximal innerhalb eines Jahres erledigt haben.
Oliver Kring berichtete. Fußballweltmeister Mats Hummels von Borussia Dortmund wechselt möglicherweise schon bald zu Bayern München. Hummels habe um die Freigabe gebeten, teilte der BVB heute mit. Die Dortmunder wollen ihre Zustimmung von einer Ablösesumme abhängig machen. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis 2017. Kerstin von Kalkreuth berichtet.
Gerüchte gab es seit geraumer Zeit. Jetzt bestätigte Borussia Dortmund, dass Mats Hummels um eine Freigabe gebeten hat. In einer Ad-hoc-Mitteilung verkündete der börsennotierte Club, dass Hummels zu Bayern München wechseln möchte. Perfekt ist der Wechsel damit aber noch lange nicht. Borussia Dortmund erwartet jetzt ein hochdotiertes Angebot von Bayern München. Hummels hat nämlich keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2017 laufenden Vertrag. Weltmeister Hummels ist in München aufgewachsen, hat in der Jugend bei den Bayern gespielt. Seine Eltern wohnen noch immer dort. Auch Hummels Ehefrau kommt aus München. Neben der Titelgarantie die entscheidenden Argumente für einen Wechsel. Mats Hummels wäre nach Robert Lewandowski und Mario Götze der dritte Leistungsträger in 3 Jahren, der Borussia Dortmund Richtung München verlässt.
Hummels wechselt zu den Bayern, Kerstin von Kalkreuth berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.